Und ich möchte euch echt sagen, es ist für mich ein Vorrecht, heute hier stehen zu dürfen. Nicht nur die Predigt heute zu halten, sondern hier wirklich in der Chapel anzukommen. Es wurde uns richtig leicht gemacht, die letzten Tage, meiner Frau und mir. Und wir sind richtig, richtig glücklich, dass wir angekommen sind. Das können wir wirklich schon sagen, nach einigen Tagen, wir sind schon angekommen. Und vielen, vielen Dank an alle, die auch mitgebetet haben, die an uns gedacht haben, auch in der Zeit. Und es ist wirklich, es ist toll, einfach, dass es jetzt losgeht. Und Gott hat mir einen Vers für heute als Thema aufs Herz gelegt. Und dieser Vers steht in 1. Korinther 13, Vers 13. Dort lesen wir, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Paulus verwendet dreimal in seinen Briefen diese drei Begriffe in unterschiedlichen Dingen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das sind die Dinge, die ihm wichtig waren. Und weil er sie dreimal benannt hat, glaube ich, dass hier ein Schlüssel ist für unser Leben, dass hier ein Schlüssel ist für mein Leben. Und Glaube, Hoffnung und Liebe oder Faith, Hope, Love im Englischen, das sind diese drei Begriffe, um die es gehen soll. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema ein Leben im Zeichen von Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei Begriffe sind Begriffe, die ganz viele Menschen kennen. Nicht nur im gemeindlichen Umfeld, nicht nur die Christen, sondern in ganz Deutschland, auf der Welt. Und man glaubt es kaum, aber es gibt einige, zum Beispiel Sportsbars, die sich so nennen. Oder man kennt viele Spruchkarten, wo genau das draufsteht. Auch eine Werbeagentur in Deutschland nennt sich so. Oder ganz speziell ein Tattoo-Laden hat sich diesen Namen gegeben. Und Tattoos sind angeblich wohl genau auch für diese drei Begriffe was ganz Besonderes. Und es wird oft dann das Kreuz für den Glaube, der Anker für die Hoffnung und das Herz für die Liebe tätowiert. Und viele oder manche nehmen das auch als ihren Trauvers. Und dann tätowieren sie sich tatsächlich doch diese Dinge irgendwo auf die Haut. Wenn es nach mir ging, muss man das nicht machen. Aber entscheidend ist, dass man sich damit identifiziert. Entscheidend ist, dass ich mich mit diesem Begriffen identifiziere und dass ich sie vielleicht sogar zu meinem Lebensmotto mache. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das, um was es heute geht. Und wir wollen mal schauen, in welchem Zusammenhang im 1. Korinther 13 das steht. Dort schreibt Paulus in dem Kapitel von den übernatürlichen Gaben, von den Gaben wie die Zungenrede, wie den prophetischen Reden, die Gabe der Erkenntnis und die Glaubenskraft, Gabe der Mildtätigkeit, also sich um Arme kümmern. Aber sagt er, hätte die Liebe nicht, so wäre das alles nichts. Und damit hebt er die Wichtigkeit der Gaben hervor, aber sagt, hey, wenn diese Gaben nicht praktiziert werden würden mit der Liebe, dann wäre das alles wertlos. Und dann führt er weiter aus, wie die Liebe ist, geduldig, freundlich und so weiter. Und dann sagt er, nun aber bleibt für jetzt und für immer Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Und ich glaube, das sind die drei Dinge, die wir brauchen. Die wir brauchen in unserem Leben, die wir brauchen in unserem Alltag und die uns wirklich eine Hilfe und eine Stütze ist für das, was auch alles auf uns zuströmt. Und wir schauen uns die Dinge im Einzelnen an. Als erstes der Glaube. Und ich habe das mal unterschrieben mit Glaube ist die Verbindung zu Gott. Und in Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, oder in anderer Übersetzung steht, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Glaube, so wird es hier erwähnt, ist die Verbindung zu Gott. Der Glaube, von dem Paulus spricht, ist der Glaube an einen lebendigen Gott. An einen Gott, mit dem ich eine Verbindung habe, den ich kenne, der mich kennt. Und oftmals sagt, hört man den Spruch, ja, du musst an dich selbst glauben. Oder wir haben diese Woche hat sich der schlimme Amoklauf von Winnenden das 10. Mal gejährt. Und den Hinterbliebenen wurde immer wieder gesagt, hey, ihr müsst an das Gute glauben. Und das mag alles auch hilfreich sein und auch tröstend für die Opfer, aber das ist nicht das, um was es Paulus geht. Paulus geht es um den Glauben, um das Fundament, um die Basis, die Grundlage, um Gott nahe zu sein. Und diese Verbindung, die ist nur zu Gott, ist nur möglich durch den Glauben. Und so ein Glaube ist natürlich mal eine Entscheidung. Irgendwann entscheidet man sich, an diesen Gott zu glauben. Aber es ist auch ein tägliches Aktivieren, ein tägliches wirklich auch auf Gott zugehen, eine tägliche Kommunikation mit ihm, die wir brauchen, um wirklich auch Gott ganz praktisch in unserem Leben zu erleben. Leben im Glauben heißt Leben im Glauben an Jesus, der mich liebt, der sich für mich dahingegeben hat. Und auf ihn sind wir angewiesen. Und diese Verbindung, dieser Glaube hat für uns zwei, für die Heidi und für mich eine ganz spezielle Bedeutung. Denn als meine Frau mit unserem zweiten Kind schwanger war, kam ziemlich schnell in der Frühschwangerschaft eine Diagnose, dass die Ärztin gesagt hat, Frau Meier, Sie haben sich einen Virus eingeholt. Und dieser Virus kann sich zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz auf das Kind übertragen. Und die Schäden für das Kind können dann sehr schwer sein. Bis zu einer schweren Behinderung, bis zu einer Totgeburt. Und das war für uns ein Schock. Da gehst du nicht einfach zum Alltag über. Und da sind auch viele Tränen geflossen. Aber dann kommst du an den Punkt, wo du dich erinnerst an diese Verbindung zu Gott, an diesen Glaube. Und das ist das, was uns über die Zeit auch getragen hat, was uns geholfen hat. Und nicht nur der Glaube an Gott, diese Verbindung zu ihm, sondern ganz speziell dann auch die Verbindung, die wir hatten in der Gemeinde, wo viele, viele Menschen für uns gebetet haben, für uns eingestanden sind, mit uns geweint haben und wo wir wirklich auch diesen Rückhalt erlebt haben. Glaube in einer unglaublichen Welt. Der zweite Unterpunkt, und das ist wirklich im doppelten Sinne gemeint. Zum einen ist die Welt voller Unglauben und ist geprägt von Humanismus, von Egoismus. Jeder schaut nur auf sich selber. Aber wir leben auch in einer unglaublichen Welt. In einer Welt, wo viel geschieht, wo viel Terror passiert, wo Korruption dran ist, muss nur in die Medien reinschauen. Und da ist es wichtig, dass wir durch den Glauben einen Unterschied machen, dass wir feststehen im Glauben und dass sich auch das, was wir glauben, in unserem Leben widerspiegelt. Jakobus sagt es so schön, oder im Jakobusbrief, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Wenn wir die Werke nicht haben, dann ist unser Glaube tot. Wenn wir uns zurückziehen mit unserem Glauben einfach nur in das stille Kämmerlein, dann verliert es auch an Wert. Und stell dir vor, du wärst der beste Musiker, der beste Sportler, der beste Prediger, aber du machst es nur in deinem eigenen Wohnzimmer. Hey, dann wird ganz viel fehlen. Und deswegen lasst uns wirklich dann einen Stand einnehmen, lasst uns authentisch sein und wirklich auch das, was wir im Herzen haben, nach außen hin auch weitergeben. In 1. Thessaloniker 1, Vers 3 steht, vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Das hat mich begeistert, weil Paulus hebt hier hervor und ja, er lobt die Gemeinde in Thessaloniki. Hey, was das für eine Selbstverständlichkeit bei ihnen war, ihren Glauben in die Tat umzusetzen. Und wie haben sie das getan? Sie haben das getan mit unermüdlichem Einsatz. Das hat mich begeistert. Und das hat mich auch wirklich fasziniert. Als ich vor vielen Jahren als Auszubildender in eine Firma kam, habe ich mir das vorgenommen. Ich habe mir das vorgenommen, einfach meinen Glauben zu leben, von Anfang an standhaft zu sein. Und so war ein Bereich an einem der ersten Tage, dass wir in der Kantine beim Mittagessen waren. Und dann war mir einfach wichtig, dass ich das so mache, wie ich es immer mache. Das heißt, ich habe mein Essen geholt, habe mich hingesetzt, alle anderen waren dabei. Und dann habe ich einfach so meinen Kopf gesenkt und ein kurzes Gebet innerlich für mich gesprochen. Und als ich dann essen wollte, sagt einer meiner Azubi-Kollegen, der gegenüber von mir saß, sagte: Hast du jetzt etwa gebetet? Und ich bin erschrocken, bin richtig erschrocken, bin zusammengezuckt. Und ich sagte: Ja. Und er hat nur den Kopf geschüttelt. Und das passiert einfach dann, dass man dann auch mal Dinge erlebt, die einen auch richtig zurückwerfen können. Aber ich habe mich wieder aufgerappelt und habe gesagt: Ja, ich möchte das echt versuchen, ich möchte das tun. Das auch ganz praktisch, was in meinem Herzen ist, das auch wirklich zu leben. Und was kann uns denn helfen, dass wir unseren Glaube im Alltag leben, dass wir einen Stand einnehmen? Und was kann unseren Glauben und die Verbindung zu Gott wirklich, wie können wir den aktivieren? Und ich möchte euch nur drei kurze Punkte sagen, die mir wichtig geworden ist. Der erste Punkt ist das Gebet. In Markus 14 lesen wir die Geschichte von Jesus und seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Und Jesus, er hadert mit seinen Jüngern, weil sie immer wieder geschlafen haben, weil sie einfach nicht dabei waren. Und er hat sie wachgerüttelt. Und er sagt dann: Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und gemeint ist, wenn man das auch liest, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und beten? Und ich merke, dass auch für mich das Gebet, das ist eines der wichtigsten Dinge, die mir im Alltag auch helfen. Und lasst uns doch auch, nachdem wir auch als Chapel wirklich dieses Jahr ein Jahr des Gebets ausgerufen haben, dass wir wirklich jeden Tag Zeit uns nehmen für Gott, vielleicht eine Stunde. Und du sagst jetzt: Ja, eine Stunde, wie soll denn das funktionieren? Aber hey, dann teile doch diese Stunde einfach mal in Häppchen ein. Beginne morgens in deiner stillen Zeit mit 10 Minuten, abends, wenn du ins Bett gehst, 10 Minuten, dazwischen immer wieder. Und da geht es nicht um Minuten, überhaupt nicht. Aber Jesus hat gesagt: Hey, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und beten? Das Zweite, was mir sehr hilft und was ich wichtig finde, ist einfach durch die Gemeinschaft mit anderen Christen beziehungsweise durch die Predigt. Die Predigt kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, so wie es in Römer 10, Vers 17 steht. Und wir haben jeden Sonntag hier 2 tolle Gottesdienste, wo die Predigten richtig gut sind, lebendig sind, alltagsrelevant. Und das mitzunehmen, das hilft für die kommende Woche. Und das Dritte ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die Paulus so toll betont, in Römer 1, Vers 11. Dort lesen wir: Denn mich verlangt danach, euch zu sehen. Paulus hatte ein Verlangen nach Gemeinschaft mit den Gläubigen in Rom. Und das ist das, was wir brauchen, was uns hilft, dass wir wirklich auch immer wieder in dieser Verbindung zu Gott sein können. Glaube in einer unglaublichen Welt. Und das hatten auch wir erlebt durch die Situation mit unserer Tochter in der Schwangerschaft. Denn uns wurde dann gesagt, natürlich, wir können bis zur 25. Schwangerschaftswoche abtreiben. Wir können Spezialuntersuchungen in Köln machen. Und es wurde uns alles aufgezeigt. Und das ist unglaublich, wenn man denkt: Hey, man hat ein Lebewesen in sich. Und der letzte Punkt: Glaube für die Ewigkeit. Es ist wirklich ein großer Mehrwert, wenn wir Gott haben, wenn wir ihn kennen im Alltag, jeden Tag neu. Aber unser Glaube ist auch ein Glaube für die Ewigkeit. Und diese Verse, die an vielen S-Bahn-Stationen und S-Bahnen sind, die zeigen uns nochmal, dass dieser Glaube ist auch der Mehrwert für die Ewigkeit. damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also die diese Verbindung zu Gott haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser Glaube, den Paulus anspricht, der Glaube an Jesus Christus, der uns den Weg zu Gott ebnet, ist der Glaube für die Ewigkeit. Und aus dieser Verbindung zu Gott, diesem Glauben, kommt auch die Hoffnung. Und wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, das wirklich die Entscheidung, mit Gott zu leben, dann möchte ich dich ermutigen, dann mach heute ganze Sache und komm einfach auch nachher auf jemanden vor, auf den Roland, auf den Gerd oder auf mich oder auf irgendjemand, dass wir das echt festmachen. Das zweite Begriff, den Paulus erwähnt hat, war die Hoffnung. Was ist Hoffnung? Wie definiert man Hoffnung? Und Paulus definiert es in Römer 8, Vers 24 folgendermaßen. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Nach dieser Definition von Paulus ist Hoffnung etwas, was man nicht sieht, was noch nicht da ist. Hoffnung ist auf die Zukunft ausgerichtet, das, was man noch nicht hat. Denn auf das zu hoffen, was man hat oder was man kennt oder was man weiß, das hat nichts mit Hoffnung zu tun. Und Paulus möchte, dass wir nicht hoffnungslos durch die Welt laufen, dass wir nicht das Negative sehen, das alles sehen in der Welt und resigniert durchlaufen, sondern dass wir durch den Glauben, der uns helfen soll, wirklich diese Hoffnung, die Gott uns gibt, in die Welt hineinzutragen. Sei es in einzelne Situationen, sei es auch in schwierigen Situationen, sei es in Dingen, die, wo auch wir erstmal wenig Hoffnung haben, aber Gott schenkt uns das, denn er möchte, dass wir wirklich mit Hoffnung in die Welt gehen. Hoffnung zu haben ist echt was Wichtiges, doch, denn es gibt eine positive Erwartungshaltung. Es setzt Kräfte frei auf ein zielgerichtetes Handeln, auf das, was Gott wirklich vorhat, auch in schwierigen Situationen. Und im ersten Petrusbrief habe ich einen Vers gelesen, über den bin ich fast gestolpert, denn dort steht: Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und ich bin etwas erschrocken, weil hier steht, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über die Hoffnung, die in uns ist. Und deswegen ist es auch gut, dass wir mit einer positiven Einstellung, mit einer hoffnungsvollen Einstellung durch unseren Glauben wirklich auch durch die Welt gehen, durch den Alltag gehen. Jürgen Klopp, einer der bekanntesten deutschen Trainer, der wurde einmal zu dem Thema gefragt. Er wurde gefragt, warum ihm der Glaube Hoffnung gibt. Und er hat es so beantwortet, weil er gesagt hat, weil es einen gibt, der den Durchblick hat. Es gibt einen, der blickt's, der checkt's. Und das ist Gott, unser Vater im Himmel, der alles weiß. Und auf ihn können wir vertrauen. Mit ihm können wir eine Verbindung eingehen. Ihn können wir anrufen. Ihm können wir alles ablegen, auch was uns beschäftigt. Er ist unser Hoffnungsträger. Und du fragst dich natürlich, wie war bei uns die Situation in der Schwangerschaft? Und wir hatten gebetet, wir hatten uns ausgetauscht und wir haben dann von Gott diese Hoffnung bekommen, dass Gott uns die Zusage gegeben hat, egal was kommt, wir können es tragen. Wir haben nicht mehr bekommen, wir wussten nicht, wie es ausgeht, aber Gott hat uns gesagt, egal was passiert, ihr könnt es tragen. Und so ging meine Frau dann auch zu der Frauenärztin Und sie wollte auch eine Antwort, was wir tun hinsichtlich Abtreibung, hinsichtlich Untersuchung. Und sie hat ihr gesagt, dass wir nicht abtreiben und dass wir auch keine Untersuchung machen, weil es für uns keinen Unterschied macht. Es ändert sich für uns nichts. Und die Ärztin war wenig überrascht und sagte, Frau Meier, genau das habe ich von Ihnen erwartet. Aber ich möchte dich echt ermutigen, dass egal was du tust, egal wonach du dich sehnst, egal wonach du strebst oder wo du auch eine Leere hast, hey, gib deine Hoffnung nicht auf. Behalte deine Hoffnung auf ihn, denn er hat den Durchblick. Er hat den Durchblick und er hat dich nicht vergessen in deiner Situation. Und er sucht dein Bestes. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung, die wir mitnehmen können. Und das dritte und letzte ist die Liebe. Und ich habe es mal überschrieben, die Liebe, die von Gott kommt. Paulus hat es erwähnt, dass es das Größte und das Höchste ist, die Liebe. Und in 1. Johannes 4, Vers 19 lesen wir, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat uns seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Durch ihn haben wir die Grundlage zu lieben bekommen. Er liebt uns bedingungslos. Er hat uns zuerst geliebt. Und wenn Paulus davon redet, von der Liebe, von Glaube, Hoffnung, Liebe, dann meint er die personifizierte Liebe von Jesus Christus, die durch den Glauben in uns wohnt und die wir anzapfen können. Diese Liebe hat er in uns hineingelegt. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Teil, nämlich die Liebe, unser Anteil daran. Und da lesen wir auch im 1. Johannes 4, Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Hier lesen wir, dass wir in dieser Liebe bleiben sollen. Oder auch in dem Doppelgebot der Liebe, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Da ist jedes Mal ein Teil dabei, den uns betrifft, unser Anteil daran, in dem wir Gott aktiv lieben sollen. Und die Frage ist ja, wie passt es denn jetzt zusammen? Auf der einen Seite hat Gott die Grundlage gelegt. Er liebt uns bedingungslos, er hat uns zuerst geliebt. Und dann aber wieder unser Anteil, dass wir Gott lieben sollen. Und ich möchte euch versuchen zu erklären, wie ich das verstanden habe, an einem Beispiel von meiner Frau und mir. Wir haben uns vor 28 Jahren kennengelernt auf einem Wochenende, auf einem Volleyball-Wochenende. Sie war mit einer anderen Mannschaft unterwegs wie ich, wir kannten uns nicht. Und da macht man dann über das Wochenende abends auch immer gemeinschaftliche Dinge. Zum Beispiel haben wir da Samstagabends einen Tanz gemacht, wo man dann einen riesen Kreis gemacht hat mit 70 Leuten. Und dann stand sie neben mir. Und natürlich habe ich sofort ein Auge auf sie geworfen und mir ging sie natürlich das ganze Wochenende nicht mehr aus dem Kopf und ab dem Moment habe ich meinen Anteil daran getan, dass wir zusammengekommen sind. Wir haben uns dann näher kennengelernt, wir sind dann, haben uns immer wieder getroffen und da musst du dir immer wieder was überlegen, dass du sie auch regelmäßig sehen kannst. Geht man Pizza essen, dann muss man Kassetten, das kennt ihr heute gar nicht mehr, die jüngeren Leute, Kassetten ausleihen, die muss man dann auch wieder abholen, denn dann will man sie ja wieder haben, hat man schon zwei Gründe. Und so war das dann. Und irgendwann hat sie Ja gesagt. Und als sie dann Ja gesagt hatte, hat man das mal so ein bisschen reflektiert. Und dann sagte sie mir, weißt du, du bist mir schon viel früher aufgefallen, denn eigentlich, um es genau zu sagen, bist nicht du mir aufgefallen, sondern dein Auto ist mir aufgefallen. Und ich hatte damals ein bisschen ein etwas auffälligeres Auto und sie hatte sich nachhaltig erkundigt, wem denn dieses Auto gehört. Also, ihre Liebe war schon viel früher da, als ich bereits angefangen habe, loszulegen. Und wenn auch nicht die Liebe zu mir, war es doch wenigstens die Liebe zu meinem Auto. Und ja, so ging das. Und dann irgendwann, 3 Jahre später, haben wir dann geheiratet. Und hey, wenn du jetzt denkst, hey, die Liebe hört dann mit der Hochzeit auf, ne, das stimmt nicht. Da geht es dann erst richtig los. Sie hat ja gesagt und dann haben wir wirklich den Auftrag, auch als Männer, wirklich auch unseren Teil dazu tun. Zum Beispiel, indem du jeden Morgen deiner Frau den Cappuccino ans Bett bringst, in regelmäßigen Abständen Blumen ihr schenkst, das ist bei uns so einmal im Jahr etwa, und einfach immer wieder auch ihr sagst, wie gern du sie hast. Und so ist diese beidseitige Beziehung da, auf der einen Seite, ja, du hast eine Entscheidung getroffen, du heiratest, hey, die Ehe soll für die Ewigkeit leben, aber auf der anderen Seite hast du immer auch einen Anteil daran, an dieser Liebe. Und so ist es bei Gott auch. Er hat die Grundlage gelegt, er hat uns zuerst geliebt, er hat die Basis geschaffen. Aber wir haben den Auftrag, ihn zu lieben, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Und vielleicht kennst du auch die Situationen in deinem Leben, dass man manchmal die Liebe so ein bisschen nachlässt, auch Gott gegenüber, dass Gott nicht ganz so die erste Geige spielt. Und wenn man mal ins Internet schaut und mal guckt, was das Gegenteil von Liebe ist, so stellt man fest, das Gegenteil von Liebe ist wohl nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Wenn man dann denkt, hey, wie gleichgültig oder wie manche Dinge uns dann gar nicht so wichtig sind, die Liebe zu Gott, die manchmal etwas untergeordnet ist, die Liebe zu unserem Partner oder die Liebe zu Verlorenen, hey, dann merkt man, dass man wieder eine Schippe drauflegen muss, dass man wieder gucken muss, dass wir nicht gleichgültig werden, sondern dass die Liebe richtig da ist. Für uns beide hat die Liebe zu Gott wirklich eine neue Stufe erreicht durch die Geburt unserer Tochter. Und wir hatten dann keine leichte Zeit in der Schwangerschaft und trotzdem sind wir auch getragen worden von Gott, von Menschen. Und wir waren echt gespannt, was dann kommt. Wir haben spezielle Kliniken ausgesucht, wo sich dann da ein bisschen ausgekannt haben. Und die Entbindung lief soweit normal. Und dann ging es los mit vielen, vielen Untersuchungen. Mit einem Marathon über 2-3 Wochen von Arzt zu Arzt. Und irgendwann sind wir dann bei dem Kinderarzt gewesen, der die ganzen Befunde gesammelt hat. Und er hat sich das alles angeschaut und er hat dann zu uns gesagt, Herr und Frau Meier, vergessen Sie es, Sie haben ein gesundes Kind. Und das war für uns eine ganz, ganz große Sache. Und da möchten wir Gott wirklich auch die Ehre geben für das, was er getan hat. Und das Beispiel von unserem Leben, das hat uns eine ganz neue Liebe für Gott gegeben. Das hat uns eine Liebe für Menschen gegeben und das hat uns wirklich geprägt. Paulus betont es, diese Liebe, die so wichtig der Glaube und die Hoffnung auch ist. Glaube ohne Liebe ist kalt. Hoffnung ohne Liebe ist angefochten. Die Liebe ist das Feuer, das den Glauben anfacht. Das haben wir gemerkt. Die Liebe entfacht das Feuer des Glaubens ganz neu. Die Liebe ist das Licht, das Hoffnung zur Gewissheit macht. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Glaube, Hoffnung, Liebe. Faith, Hope, Love. Wir haben vom CSV, vom christlichen Sportverein, mal so Bänder gemacht, genau mit diesen 3 Begriffen. Und wenn du sagst, du möchtest da gern eins mitnehmen, vorne an der Information, kannst du es gerne mitnehmen. Das Thema war ein Leben im Zeichen von Glaube, Hoffnung, Liebe. Und vielleicht ändert sich das Thema, indem du sagst, hey, ich möchte es für mich nehmen. Ich möchte es für mich zum Lebensmotto machen. Und es ist nicht mehr ein Leben, sondern mein Leben, ganz konkret, im Zeichen von Glaube, Hoffnung, Liebe. Dazu möchte ich dich einladen. Und während das Lobpreisteam nach vorne kommt, lasst uns doch, wenn du möchtest, uns, dass wir aufstehen und dass wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, zu dem wir eine Verbindung haben dürfen. Danke, dass du uns nah dir nahest, dass wir zu dir kommen können. Danke, dass wir durch den Glauben, durch unseren Glauben in Verbindung mit dir kommen können. Danke, dass du uns Hoffnung gibst. Danke, dass du uns eine neue Liebe gibst, dass du uns ein neues Feuer gibst. Und Vater, ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen siehst. Du siehst jeden Einzelnen, was er braucht. Und Herr, schenk du jetzt die Begegnung mit dir. Danke, Vater, dass du jetzt hier bist mit deiner Kraft. Und Gott hat mir in der Vorbereitung gezeigt, dass jemand hier ist, der dabei ist, seinen Glauben über Bord zu werfen. Der hier ist und sagt, hey, ich habe so viele Herausforderungen, so viele Dinge, die mich beschäftigen, mehr Fragen als Antworten. Und der dabei ist, seinen Glauben über Bord zu werfen. Herr, ich möchte dich ermutigen, behalte dein Glauben. Es ist dein wichtigster Schatz. Behalte ihn als das Fundament und halte an ihm fest. Du brauchst ihn und er kommt und er wird dir begegnen. Danke, Vater, dass wir uns jetzt einklinken dürfen in dieses Motto, das Paulus hat. Glaube, Hoffnung und Liebe, die für uns bereitsteht, Herr.